Alleine 40 Podcast.
Der Podcast vom 041 Kulturmagazin.
Es ist gefühlt minus 500 Grad. Rechts von uns plätschert der wohl bekannteste Brunnen von Luzern. Unter welchem Dach befinden wir uns?
Unter einem Kakel, einem wunderbaren Kakeldach, das schön windgeschützt ist. Sonst wäre es noch mal viel kälter. Ja, wie heisst eigentlich der Brunnen? Ich weiß gar nicht, wie der
Wagenbachbrunnen.
Ist der Wagenbachbrunnen? Ich kenne eben nur so von der Jubla nach dem Lager heimkommen und dann
gehst du in den Brunnen. Das ist ein Lagerzentrum.
Voll. Ja, und es ist auch so ein bisschen das Zentrum von Luzern.
Ja.
Auch wenn so ein bisschen Kultur so schön stattfindet. So
weil was?
Die Hochkultur stattfindet.
Die Hochkultur, ja, in diesen heiligen Hallen von Jean Nouel entworfen. Bist du manchmal dann anzutreffen in diesen Hallen?
Ich war erst gerade letztens beim Heiligen Schneider da gewesen. Lustigerweise. Aber sonst, ich bin sonst selten im Kakel. Höchstens mal so am Blue Ball, wenn irgendein Konzert ist oder so. Und du bist eigentlich auch schon da gewesen, oder?
Ja, weniger an Konzert, aber schon ab und zu im Kunstmuseum Luzern.
Ich bin gerade gesehen, ich bin mal mit der Schule. Ich glaube, irgendwie in der Sek oder so ist das immer mal ein klassisches Konzert gelassen. Und das war mega awkward für mich, weil ich so voll nicht da reingehöre.
Wie lange ist es gegangen?
Boah, ewig, gefühlt 10'000 Stunden.
Fairerweise wahrscheinlich mit all diesen hyperaktiven Sek-Schülerinnen in ein klassisches Konzert
allem,
gehen, ist schon eine
steck du mal so 40 Sek-Schüler in ein Quarkheil rein, die kein Wort sagen dürfen.
Ja, vielleicht habt ihr dort in diesem Konzert einen von unseren zwei heutigen Gästen gehört und auch gesehen, und zwar Theresa Wunderlin. Sie ist in München geboren, hat in Saarbrück studiert und ist seit 2015 Mitglied des Luzerner Sinfonieorchester und spielt dort Solo Piccolo. Magst du dich an einen Solo Piccolo Auftritt erinnern?
Das sind so die kleinen Flöten, gell?
Genau.
Keine Ahnung mehr, es ist viel zu lang weg, aber wahrscheinlich ja schon. Es gehört ja wie so zum Orchester.
Der andere Gast von heute, hast du wahrscheinlich gar nicht mal so lange, ist noch nicht mal so lange her, dass du sie gehört hast, weil du bist ab und zu also in der Kegelbahn unterwegs, so in generell Orten, wo elektronische Musik gespielt wird, oder?
Schöne Plays, ja voll.
Genau, die Leida Zerek AK Calixis. Wann ist das letzte Mal, als du sie gehört hast?
Boah, was war das? Ich glaube, an Silvester sogar, nicht in der Kegi, sondern in Bourbaki. Mhm. Aber ja, regelmässig immer mal wieder. Und vor allem, ich höre sie vor allem im Dreifach. Sie moderiert bei uns auch noch. Sie macht dort, der Stromstoß unter anderem, unsere Techno-Sendung, die immer am Samstag läuft, voll. Und dann legt sie an eine Unfallkegel und überall, ein bisschen, wo man sie kann und will hören.
Ja genau, die Kegel gehen wir ja nachher auch. Wir machen hier den Winter Walk zu der Baselstrasse und werden dort Theresa und die Leida treffen zu einem Gespräch. Ich bin gespannt. Ich habe das Gefühl, es sind schon zwei Welten, die aufeinander prallen, aber so im Telefon, ich vorher mit beiden hatte, und ich bei beiden eine grosse Vorfreude irgendwie rausgespürt. Und ich habe das Gefühl, das kann wirklich spannend werden.
Das ist sicher interessant, weil ich hoffe, wir früher nicht ein bis dort.
Let's go.
Ja, wir sind jetzt hier in der Kegelbahn, der Maurice und ich, und mit Ilaida Zerek. Zerek, ich habe es schon wieder falsch ausgesprochen. Und mit der Theresa Wunderlin. Und ihr kennt euch noch nicht, und um die Stimmung ein bisschen lüpfen, haben wir traditionell etwas mitgenommen zum Trinken, und zwar Prosecco, satte 11 Franken. Wir haben gedacht, ja, Prosecco ist ja schon ein bisschen so im Kakel, wenn jemand immer ein Gipfel trinken passt, oder? Aber allzu teuer dafür ja auch nicht sein, weil in der Kegi ist das Zeug immer ein bisschen günstiger. Und dann haben wir gedacht, ja gut, gibt es einen günstigen Prosecco. Und da können wir jetzt auch gerade schon den Bottle poppen, wenn ich es schaffe.
Nehmen wir beide überhaupt Prosecco?
Ganz bisschen, ja.
Bisschen. Ich nehme sehr gerne das Glas Prosecco. Ich glaube, ich habe noch nie zu einem Glas Prosecco Nein gesagt.
Wieso auch? Das
ist eine gute Lebenssystem. Ja. Ja.
Words to live by.
Oui. Oui. Popping them bottles.
Ihr habt vorher, als ihr euch gesehen habt, habe ich gefragt, ob ihr euch schon mal gesehen habt, live, persönlich, und gesagt Nein. Habt ihr euch vielleicht schon mal gehört?
Nein. Nicht, dass ich wüsste.
Wisst ihr, wo ihr die andere Person könntet überhaupt hören?
Ah, vielleicht. Ich weiss nicht genau, ob das Luzerner Sinfonieorchester war. Ich glaube schon. Aber ich war kürzlich am Loredana-Konzert im KKL. Und das ist ja Das weißt du sicher. Ist das Sinfonieorchester oder nicht?
Ich glaube, das war eine Untergruppe davon, könnte ich mir vorstellen. Also, weil ich glaube, das war ein Projekt über die Musikvermittlung. Aber genau weiß
nicht
ich
nicht. Nicht ganz in die Schiene, sowieso.
Aber auf jeden Fall nicht das ganze Orchester.
Okay, ja,
vielleicht
ja.
Ein paar Leute davon.
Ja, ja.
Theresa, hast du vielleicht mal unbewusst Sound von Delayda wahrgenommen? Vielleicht mal irgendwo in einem Club oder an einem anderen Event?
Ich glaube nicht. Also, ich hätte es bestimmt gerne, aber dadurch, dass mich die Kinder in den letzten Jahren aufgehalten haben, glaube ich, haben wir uns verpasst bis jetzt.
Das kann sich jetzt noch ändern.
Genau.
Ja, wer weiß, vielleicht gibt es am Ende von dem Podcast das Feature.
Vielleicht, ja. Ich habe nicht abgeneigt von dieser Kombi. Ja, wenn wir anstoßen.
Ja, darauf können ja. Wir
zum Wohl.
Zum Wohl.
Und
Luft.
Danke. Ja, man merkt, sie kommen ja ein bisschen aus unterschiedlichen Lebenswelten. Theresa, du spielst Solo Piccolo im Luzerner Symphonieorchester. Elida, du leihst elektronische Musik auf an Ort wie der Kegelbahn. Könnt ihr euch vorstellen, eure Musik an dem jeweiligen anderen Ort zu machen? Also hat das Luzerner Symphonieorchester rein schon räumlich zum Beispiel in so einer Kegelbahn hier in der Platte?
Also das Luzerner Symphonieorchester mit 70 Musikern, rund 70 Musikern, hat wahrscheinlich nicht Platz hier. Aber wir haben schon mal, also ein Kollege von mir im Orchester, der sehr viel auch in der Szene unterwegs ist, der organisiert immer tolle Projekte und da haben wir tatsächlich schon mal Bachs Oratorium, also wirklich groß mit Chor und Solisten und allem möglichen in verschiedenen Bars und Bistros in Luzern aufgeführt. Aber es war natürlich immer sehr eng.
Mit allen 70?
Nein. Das Orchester ist dann kleiner besetzt, genau.
Ja, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Also Platz hat es ja genug. Ich glaube, ich würde mich ein bisschen einsam fühlen. In so einem grossen Ort, wenn du halt ganz allein stehst, so einem kleinen Pult, weil der Grössenunterschied ist halt schon sehr markant. Aber ich habe eigentlich grundsätzlich immer sehr schöne Erinnerungen gehabt an Orte, wo das Orchester präsent war. Also die Räumlichkeit hat mich immer sehr geflasht, sage ich jetzt mal. Und ich könnte mir auf jeden Fall mal vorstellen, etwas mit elektronischer Musik an so einem Ort zu machen. Aber ich glaube, weniger so als Party. Ich glaube, das fände ich dann schon fast wieder ein bisschen pervers. Im Sinn von, vielleicht finde ich es auch gut, find, dass man mal absitzen und so etwas hören kann. Und nicht unbedingt immer muss den Party-Aspekt in das hineinbringen.
Das Publikum wäre wahrscheinlich auch etwas anders, dass in einem Symphonieorchester alle sitzen. Die Leute kommen vielleicht mehr mit Anzügen. Ich weiß nicht, ob es einen Dresscode gibt.
Nein. Nein, also es ist eigentlich, es erstaunt mich immer wieder. Es ist sehr unterschiedlich, wie die Leute angezogen sind. Es gibt natürlich welche, die sich wirklich rausputzen und für den Abend ja, ihr bestes Kostüm rausziehen. Aber dann gibt es auch welche, die kommen in Jeans und ganz normal von der Arbeit auf dem Heimweg. Ja,
ja, und ich glaube, wenn wir ja schon einen Szenenwechsel sich jetzt für vorstellen, dann finde ich, müsste es ja eigentlich schon das Publikum sein von dem Ort, wo dann eben die andere Musik konsumiert. Also ich fände es wie ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt in einem KKL spiele und in der Menge wären einfach die altbekannten Kegelbahn-Gängerinnen und würden einfach dort sitzen. Ich hätte dann viel lieber, dass, sagen wir mal, das KKL-Publikum dort sitzt. Ich glaube, umgekehrt wäre es eigentlich auch lustiger.
Ja, so. Definitiv.
Hallo, da ist schnell Tessi aus der Zukunft. Leider ist uns beim Aufnehmen ein kleiner Tonfehler passiert, den wir nicht mehr können korrigieren konnten. Und darum jetzt eine kleine Warnung, falls du Kopfhörer an hast, dann wäre es ganz gescheit, wenn du jetzt den Ton ein bisschen runterschrauben würdest, weil die nächsten gut 1-2 Minuten hat es ein kleinen Piepston drauf. Aber wir wollten sie nicht rauscutten, weil wir haben es doch noch ganz interessant gefunden, was die beiden hier noch geredet haben.
Was wir uns alle so gefragt haben, so drogenmässig. Weil Marius und ich sind vorhin noch zusammengehockt, da war so, ja, im Techno ist eigentlich wie gang und gäbe, dass konsumiert wird. Von irgendwie MD bis weiss nicht was. Und da haben wir uns gefragt, ist echt das so in dieser KKL-Ding, so Orchester, ist das auch ein Thema bei euch?
Ja, also ich selber kenne jetzt so keinen von meinen Kollegen, aber ich weiß natürlich schon, dass das ist ein Thema insofern, dass es eigentlich eher in die Drogen geht, dass man irgendwas hat, wo man halt leistungsfähig ist. Ja? Also diese Beta-Blocker zum Beispiel und da gibt es wirklich Kollegen, also weltweit eigentlich in Orchestern, die das regelmäßig konsumieren, um überhaupt fähig zu sein, das alles zu spielen auf dem hohen Niveau, weil der Druck steigt schon, je älter man wird. Und ja, das ist schon ein Thema, definitiv.
Es ist ja auch quasi ein Leistungssport, den genau. man betreibt. Das ist, ja. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das eine jahrelange Ausbildung, eine extreme Selektion. Wer kommt denn wirklich in die Symphonieorchesterie? Die einzelnen Positionen sind, gibt es teilweise nicht viele von denen, ist man aufs Instrument abhängig. Glaubst du, das hat dann auch mit dem Druck zu, dass man dann teilweise auch vielleicht findet, ich habe so jahrelang für das hingeschafft und irgendwie dann merkt man, vielleicht der Körper macht nicht ganz mit und dann ist vielleicht ein Beta-Blocker noch so eine mögliche Alternative?
Ja, das ist einfach, Beta-Blocker ist ja quasi, das fährt dann ja runter. Und, und im Endeffekt ist es ja genau das, was immer das Problem ist. Also man sagt quasi, bei der Geige zum Beispiel oder bei den Streichinstrumenten, da zittert dann die rechte Hand für den Bogen und dann kann man den nicht mehr richtig ruhig streichen. Und jetzt bei Bläsern, was ich ja jetzt bin, da fließt halt der Atem nicht, den man halt braucht. Und man hat halt oft Stellen, wo man ganz lange wartet und gar nicht spielt. Und dann spielt man irgendeinen großen solistischen Part und das hört natürlich dann jeder. Und dann steigt in den Momenten, wo man da wartet, steigt einfach diese Angst oder der Druck und da geht quasi der Puls so hoch und das ist das, wo man dann sagt, okay, dann bleibt es unten. Also es ist natürlich ein Teufelskreis, aber ja, also das ist auf jeden Fall ein Thema, nur ist es vielleicht ganz anders zu denken, wie jetzt in der elektronischen Musik, wo dann die Leute jetzt wirklich konsumieren zum Spaß haben, während bei uns ist natürlich genau das Gegenteil. Es ist eigentlich, um das Schlimmste zu verhindern quasi und gar nicht zum Spaß. So. Und das, glaube ich, gibt es selten in der klassischen Musik, dass man es zum Spaß nimmt.
Ich habe gerade überlegt, das ist eigentlich fast wie ein Doping im Sport. Gibt es bei euch auch irgendwie so eine Stelle, die kontrolliert? Oder?
Eigentlich nicht. Also nicht, dass ich es wüsste. Ja, das ist tatsächlich ganz anders dann. Nee, könnte ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass das jemand... Es wäre höchstens, wenn es dann rauskommt irgendwie, dass man dann vielleicht geprüft wird im Orchester. Aber so, für die Probespiele vor allem, wo Maurice vorhin von gesprochen hat, die so schwierig sind, da gibt es eben bei den Studenten auch ganz viele, die das wirklich nehmen für dieses Probespiel. Nur weil man weiß, du hast dann ein Leben lang eine Stelle und das sind jetzt quasi ein paar Minuten, wo du da spielst und da willst du halt nicht nervös sein. Und dann, ja, dann ist das so ein Thema, dass man das nimmt. Das habe ich auch viele gehabt um mich herum bei den Probespielen.
Ich frage mich noch, du hast vorher so den Druck angesprochen von... man muss jetzt in das Orchester reinkommen. Man ist ja dann schon recht abhängig von so riesigen Institutionen. Da stelle ich mir das falsch vor. Jetzt zum Beispiel als DJ kann man auch recht gut allein Erfolg haben. Logisch ist es gut, wenn man vielleicht ein Label hat, das einem unterstützt, aber man schafft es eigentlich gut auch allein. Wie ist das so bei Berufsmusikerinnen in der klassischen Musik?
Ja, in der klassischen Musik ist es tatsächlich schon schwierig, ein Leben lang jetzt alleine zu sein. Also außer man ist wirklich so ein großer Solist und Star, dass man eigentlich schon in der Kindheit quasi erkannt wird und dann geht man auch nie in diese klassische Orchesterlinie rein, dann ist man sowieso Solist und reist rum und hat aber auch irgendwie seine Agentur. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Flöte oder mit dem Piccolo nach dem Studium keine Stelle bekommen hätte, also das war auch eine Zeit lang so, ich habe erst mit 30 meine Stelle bekommen hier im Orchester, eigentlich sehr spät. Davor habe ich halt unterrichtet und auch freischaffend gearbeitet in verschiedenen Orchestern. Wenn jemand krank wurde, bin ich eingesprungen. Nur eben jetzt mit Kindern und Familie und allem, dann kannst du so lange nicht zusagen und dann bist du eigentlich ja, weg vom Fenster. Dann kommen die Jungen nach und dann die Sorge und die Angst, dass man dann wirklich irgendwann nur noch rumsitzt, ist echt groß. Weil mit so einem Instrument wie mit der Flöte alleine ist es recht schwierig. Also man kann mal hier und da bei einer Vernissage vielleicht spielen oder bei einem Geburtstag, nur davon leben, ist dann halt was anderes. Ja. Mhm. Da bräuchte man schon ein Ensemble, irgendwas, wo man langfristig zusammenarbeiten kann.
Ich habe noch eine Frage zum Lohn. Also, weil zum Beispiel als DJ ist es so, dass du halt je nach Bekanntheitsgrad kannst du mehr Geld verlangen. Und das kannst du ja eigentlich so ein bisschen entscheiden. Und wenn du jetzt in diesem Orchester inne bist und sagen wir, du bist jetzt 30 und du hast vor, 20 Jahre dort zu bleiben, wie kommt man denn dazu, dass man mit der Zeit mehr Geld verdient?
Also wir haben bei uns im Orchester ein Stufensystem. Wir verdienen halt pro Jahr ein bisschen mehr.
Okay.
So. Nur unsere Löhne sind ja im Verhältnis zu, jetzt würde ich sagen, Freischaffenden, vor allem in der Klassik, können wir uns ja nicht beschweren. Also wir haben einfach unser geregeltes Einkommen und das ist halt als klassischer Musiker eh schon eigentlich alles, was man haben möchte.
Das ist eigentlich der Traum.
Ja, genau. Ja. Also einfach was Fixes.
Ja, also es wäre für die Deutschen natürlich auch sehr cool. Weil bei ihnen ist es halt, wenn sie ein Wochenende lang nicht spielen, also wenn du von dem leben willst, dann ist halt einfach ein Viertel von deinem Lohn weg. So.
Wie läuft das so bei euch ab, so bei DJs? Ist so wirklich so, du jetzt zum Beispiel setzt du dir so deine Limite, kostet jetzt so und so viel für einen Abend?
Ja, also ich habe in meinem Kopf schon so eine Zahl, amig, die ich so für die Stunde gerne hätte. Meistens ist es dann so, dass sie zuerst ein Angebot machen und ich dann sage, ob das für mich genug ist oder nicht. Ich habe auch schon für weniger gespielt als die Summe, die ich in meinem Kopf habe, weil ich fand, das ist eine coole Veranstaltung, es sind coole Leute und das mache ich gerne. Oder es ist eine neue Stadt, es ist eine Möglichkeit, an einem neuen Ort zu spielen. Dann mache ich das auch. Es war auch schon mehr, wo die Leute von allein mir mehr geboten haben, als ich eigentlich würde verlangen. Und dann sage ich natürlich nicht nein.
Genau. Wir haben noch ein Spiel vorbereitet, wo es darum geht, herauszufinden, wie viel ihr von der anderen Szene oder von der anderen Welt wisst. Ihr habt beide 5 mehr oder weniger Fachbegriffe aufgeschrieben. Und wir lesen die jetzt vorlesen und die andere Person kann mal raten oder erklären, um was es sich dabei handelt.
Gut.
Ich fange an. Elida, was ist ein Piccolo?
Ein Piccolo ist ein Blasinstrument. Es ist eine Flöte. Ich glaube, man hat sie gerade.
Ja, gibt es sogar auch. Im Barock ist die Piccolo-Blockflöte nach vorne. Mhm. Aber die Piccolo-Flöte, die wir im Orchester spielen, die ist wie die Querflöte. Auf die quer Seite. Auf die Seite.
Aber sie ist schon kleiner.
Sie ist klein und sie klingt auch eine ganze Oktave höher. Mhm. Sehr unangenehm manchmal für die Kollegen. Sehr hoch. Und es gehört zu den Holzblasinstrumenten.
Okay.
Genau.
Gib mir den Punkt. Es gibt, wie die andere Person kann entscheiden, wenn man den Punkt geht. Je nach der Definition.
Ja, ja, doch, doch.
Das ist gut.
Okay. Dann von Theresa. Der erste Begriff für dich leider, Ableton Live.
Ja, das ist ein Programm für elektronische Musik zum Programmieren oder zum eigentlich Komponieren, oder? Für die, also am Computer.
Genau, 10 von 10 Punkte.
Was ist denn eigentlich ein Sinfonieorchester?
Ein Sinfonieorchester ist eine Ansammlung von Musikerinnen, die jeweils ihr Instrument haben, wo sie darauf spezialisiert sind und von einem Dirigent oder einer Dirigentin geleitet werden. Punkt.
1a, ja.
Aber wieso heisst es eigentlich Sinfonieorchester,
also, es gibt ja
und nicht
eben,
nur Orchester?
Es gibt eben ein Opernorchester oder ein Sinfonieorchester oder auch ein Kammerorchester. Also im Opernorchester begleitet man quasi die auf der Bühne, mhm. was wir ja auch tun hier. Aber im Sinfonieorchester werden eben hauptsächlich Sinfonien, die nur fürs Orchester komponiert wurden, auf der Bühne auf.
Das heißt, im Operorchester ist man mehr so im Hintergrund?
Ja, man ist natürlich ein ganz wichtiger Teil, aber man ist unten im Graben und man sitzt nicht auf der Bühne beispielsweise. Ja. Und, ja.
Gut, der nächste Begriff ist ein Name. Juan Atkins.
Ich passe. Also aber es ist wahrscheinlich ein besonderer DJ, oder nicht?
Ja, der Juan Atkins ist ein Mann aus Detroit, der eine ganz bedeutende Rolle hatte in der Etablierung von Technomusik.
Wir machen gleich weiter mit dem Namen. Wer ist der Maurice Ravel?
Ravel.
Ui. Ich habe das Gefühl, das könnte... Ah, oh, warte, ist das nicht der Dirigent? Oder so?
Nein.
Ich habe gemeint, ich habe den Namen gehört. Schon mal.
Ja, ich glaube, es ist mir einfach nur in Sinn gekommen, weil es einer meiner Lieblingskomponisten ist. Also ist ein Komponist aus der impressionistischen Musik. Und weil du Maurice heißt. Dann dachte ich.
Ich habe gerade gedacht, jetzt ist eigentlich Maurice Raved gelesen, Ravels El Assisté, und bin ich ein bisschen verwirrt gewesen, was das jetzt bedeutet. Aber ich habe gemerkt, es ist vielleicht ein Name, per ander.
Kommt es jetzt von der Therese oder die Leider? Und ich habe den nächsten Begriff, wo von die Leider kommt. CDJ.
Also der CDJ, wenn du dich umdrehst, ist da hinten auf dem Pult. Es hat zwei, mindestens braucht man, zum Auflegen. Es kommt von der CD, also das C steht für CD, wo man früher auch einfach eine CD hinein hat. Das war so das erste digitale Gerät, um CDs auflegen. Vorher war es mit Platten, jetzt legen viele mit CDJs auf. Also natürlich nicht mit CDs, jetzt ist es durch MP3 abgelöst worden.
Leist du noch mit Platten auf?
Nein, ich kann das gar nicht. Ich habe es ein paar Mal probiert, es ist viel zu schwierig. Das ist einfach die kurze Antwort, ja. Und ich bekomme ab und zu einen fiesen Kommentar von Älteren aus der Szene. Ja, wenn du nicht mit Platten auflegen kannst, dann kannst du gar nicht auflegen. Und so. Und ich verstehe alles, was sie sagen, aber es ist mir einfach zu schwierig und zu teuer und ich habe keine Lust, so eine Platte umzutragen.
Punkt. Finde ich cool. Musikvermittlung, was ist das?
Musikvermittlung? Huh. Das klingt irgendwie nach einem Studiengang für mich. Ich hätte jetzt auf das getippt. Oder irgendwas mit Forschung zu tun hat.
Wahrscheinlich auch. Mhm. Also stimmt wahrscheinlich teilweise. Nur Musikvermittlung an sich, jetzt aufs Orchester bezogen, betrifft es halt quasi das Einbeziehen von den jungen Leuten oder auch alten, eigentlich vermitteln von Musik. Also quasi weitergeben, was man kann und versuchen, das eben genau an Leute zu bringen, die es eigentlich noch nicht kennen. Ja.
Mhm, also die spezifische Technik zum Beispiel?
Eigentlich das Symphonieorchester an sich, also dass zum Beispiel Babys, Kleinkinder, Kinder, Demente, Behinderte, alle möglichen, die sonst keinen Zugang hätten, an die Musik rangeführt werden. Ja.
Spannend.
Genau. Also da haben wir so eine ziemlich große, sehr schöne Abteilung im Orchester eben, die das macht. Und ja. Genau. Die sind auch sehr publikumsnah irgendwie. Ja, ist noch cool.
Gehört da zum Beispiel dazu, dass Sinfonieorchester ab und zu so die Hollywood-Blockbusters dort, bespielen? Das ist so etwas, was ich aus meiner Kindheit zum Beispiel noch kenne.
Pirates of the Caribbean.
Genau, ja.
Was?
Pirates of the Caribbean.
Ja, das gibt es schon auch. Wir haben mal so Konzerte für Kinder, aber eigentlich macht die Musikvermittlung bei uns wirklich, die hat so einen total coolen Wohnwagen oder wie so einen Zirkuswagen eigentlich und fährt überall im Kanton und auch außerhalb von Luzerner Kantonen rum, zu den Schulen zum Beispiel. Und dort machen sie dann eine ganze Woche ein Projekt. Und das ist so ganz partizipativ gedacht. Also man kann wirklich, die Kinder machen dann mit und versuchen, selber alles zum Klingen zu bringen.
Quasi. Cool.
Ja.
Da noch spannend finde ich, dass die schöne Art und Weise, die klassische Musik an Leute gebracht wird, auch Leute, die sonst keinen Kontakt haben mit der Musik. Techno-Szene vermittelt oder die elektronische Musikszene vermittelt ja auch Musik an Leute, aber vielleicht auf eine andere Art und Weise. Es ist dann mehr vielleicht ein 16-jähriger Teenager, der im Musikunterricht in der Schule vielleicht durchgefallen ist und einfach einst in den Club kommt und dann das uns gehört und vielleicht gar nicht merkt, aber auch irgendwie einen Kontakt schafft.
Ja, voll. Ja, und halt es gibt halt wie die elektronische Musik und dann gibt es halt Clubszenen und man kann. Ich finde es gut, wenn man auch beide ein bisschen Trend voneinander anschauen kann, aber es gehört halt auf eine Art natürlich schon zusammen. Weil wie halt die elektronische Musik vermittelt wird, ist halt durch die Clubs. Und das ist ja bei euch das Gleiche. Oder man probiert ja auch, das ein bisschen zu brechen und die Musik vielleicht auch auf eine andere Art zu vermitteln. Weil das können auch nicht alle in einem Club. So,
genau. Aber machst du live dann die elektronische Musik im Club?
Unterschiedlich. Also ich habe auch schon live gespielt. Also das sind dann auch so Eigenproduktionen. Aber als DJ tust du eigentlich wirklich Musik von anderen auflegen. Ausser du bist selber auch Produzentin, kannst natürlich auch eigene Lieder von dir auflegen. Aber im Grunde genommen als DJ machst du nicht auf der Bühne. Du produzierst keine Musik, also du musst sie nicht live vor Ort machen.
Okay.
Sondern du musst sie eigentlich abkonserven, abspielen und ineinander reinmischen. Es gibt aber so Hybridformen, wo Leute zum Teil die zwei Sachen vermischen.
Haben noch Begriff. Jetzt sind wir so gerade schön ausgeschwiffen. Der nächste wäre noch ein Step Sequencer.
Das fällt auch so ein bisschen, dass. Also, willst du raten? Oder nicht?
Nein.
Okay. Das fällt auch so ein bisschen wieder in das Erste rein. Das Produzieren von elektronischer Musik. Was dort halt recht einflussreich war, ist eben so die Einführung von diesen Step Sequencer, wo du quasi einen Synthesizer gehabt hast. Und da hast du am Anfang noch auf 16 Schläge, also 4 Takte, hast du Befehl geben und das quasi wie einprogrammieren. Es war wie so ein kleiner Computer gewesen. Und da ist halt einfach nur über 4 Takte gegangen und das hat sich halt immer so repetiert. Und das war halt ein grosser Einfluss gewesen für die elektronische Musik, die halt sehr repetitiv schon immer war und auch immer noch ist im Grunde genommen.
Genau. Ich glaube, mein Mann bringt mich um, wenn er das hier hört.
Wieso ist er Fan von elektronischer Musik?
Nein, er macht elektronische Musik.
Oh, wirklich? Oh.
Aber ich höre ihm immer nicht so gut zu. Fällt mir gerade auf. Weil wahrscheinlich sind die Begriffe alle mal gefallen irgendwie.
letzter Begriff, was ist ein Chefdirigent oder eine Chefdirigentin? Und vielleicht auch, was macht ein Chefdirigent und eine Chefdirigentin?
Puh. Ja, ein Chefdirigent in... Ich weiß nicht, ist es die Person, die entscheidet, welche Stücke man spielt in dieser Saison vielleicht? Und wo die transkribiert auf das spezifische Orchester vielleicht.
Ja, das
ein Fachbegriff, transkribieren.
Ja.
Oder? Habe ich es richtig gesagt?
Ja.
Ich glaube schon.
Ja, das ist sehr ins Detail schon gedacht, ja. Also definitiv entscheidet der Chefdirigent auch das Programm mit. Also die künstlerischen Fragen und ein Chefdirigent ist oder Chefdirigentin ist über einen gewissen Zeitraum, meistens so 5 Jahre oder manchmal auch länger oder manchmal kürzer, je nachdem, quasi der Chef vom Orchester. Und neben Gastdirigenten, die man trotzdem hat, dirigiert der oder die eben sehr, ja, eine bestimmte Anzahl von Konzerten im Jahr. Und das Ziel ist dann schon, das Orchester oder den Klangkörper wirklich in seine Richtung oder in ihre Richtung wirklich weiter zu prägen und zu entwickeln. Also es ist neben dem Begriff vom Orchester, das man ist, stehen auch eigentlich immer, also wenn man jetzt zum Beispiel bei Wikipedia eingeben würde oder sowas, dann würden immer die verschiedenen Dirigenten, Dirigentinnen draufstehen, die das Orchester geprägt haben. Und ja, die sind deswegen, ja, wirklich, es ist wirklich als ein Chef in diesen Jahren zu sehen, immer.
Ja, und sind die auch fest autoritär, dass sie so sind, so, das ist meine Vision, spiel das so, wie ich das will?
Ja und nein, ja. Ja, im Sinne von, dass sie ihre Intentionen schon reinbringen und wirklich das Orchester ja eben prägen wollen auch, musikalisch. Und nein, weil es einfach darum geht, dass man zusammenarbeitet, allermeistens, und nicht um wirklich Autoritäten. So, ja.
Ja.
Also man braucht einfach jemanden, der die musikalische Richtung vorgibt. Das ist eben der Unterschied zwischen Einzelmusikern, ja, und dem Orchester. Wenn wir 70 verschiedene Ideen haben, dann braucht es einen.
Der ist Jazz.
Der das bündelt, ja. Genau.
Und das ist eine klassische
Musik. Ich bin wirklich Fan für dich, Anna-Theresa.
Ja.
Und zwar Resident Advisor.
Da ist dein Mann vielleicht ein bisschen darauf angewiesen, weil das ist eine der grössten Webseiten für elektronische Musik und vor allem für Veranstaltungen.
Mhm.
Wo halt schon so ein vom Markt einen grossen Teil einnimmt. So.
Also die Webseite bestimmt quasi, wer wohin geht, oder?
Ja, jein. Also es hat halt schon viele Leute, verlassen sich halt so auf das, wenn sie sehen, okay, das Resident Advisor schreibt etwas über dich oder über deine Veranstaltung und geht irgendwie hin und tut das bewerten, dann heisst das wie so ein bisschen. Und alle Partys, die so ein bisschen relevant sind in der Szene, sind dort darauf vertreten, wo du kannst schauen, wer wann wo spielt. So ein bisschen wie das Facebook für die elektronische Musik, kann man sagen.
Aber das ist total, das finde ich einen riesen Unterschied irgendwie von den Szenen, in denen wir sind. Weil das ja bei euch eigentlich so wahnsinnig schwierig ist, das zu messen, oder? Also es hat so viel auch mit Glück und wer kennt wen und wo wurde man gehört oder gesehen zu tun, oder?
Voll, ja.
Oder eigentlich tatsächlich fast ausschlaggebend. Natürlich muss man was können, aber trotzdem gibt es wahrscheinlich Leute, die sind berühmt, die gar nicht so viel können wie andere, oder?
Genau, ja. Ja. Oder wo mal viel haben können, aber dann halt bequem geworden sind. Mhm. Und das gibt es halt mega viel. Gerade wenn man an so einen David Guetta denkt oder so. Grundsätzlich, als er angefangen hat, elektronische Musik zu machen, ist er ja schon bedeutend gewesen. Also er hat schon gute Sachen gemacht, aber auf einem gewissen Erfolg wird schon halt einfach fool. Ich nehme so, anyway.
Ja, man muss es auch, elektrische Musik ist sehr autodidaktisch. So habe ich zumindest das Gefühl. Natürlich auch ein klassisches Instrument muss man selber lernen, aber die Unterrichtungsformen sind präsenter als jetzt zum Beispiel bei elektrischer Musik. Gibt es Unterrichtungsangebote, wie man kann jetzt junge Menschen zum Beispiel elektrische Musik besser kennenlernen?
Hey, ja, also es gibt sicher ein paar Studiengänge, die sich jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen entwickelt haben, in Bern, aber auch in Luzern. Jetzt gerade heute ist ein neuer Studiengang angekündigt worden, also Technik und die Musikhochschule zusammenbringt und das irgendwie mischt. Also gerade so auf der Bachelor, Master-Ebene gibt es schon ein paar Angebote. Aber ich glaube, was halt ist, es ist halt auch eine Musikrichtung, die halt mega fest von Digitalisierung und Internet lebt. Also das ist wie ein mega grosser Teil von dieser Szene. Du kannst dir, ich zum Beispiel habe gelernt auflegen, schaust du das Radio ein bisschen, aber die richtigen Skills habe ich mir dann eigentlich vor allem durch das Internet angeeignet, durch das Üben, voll. Also es ist eigentlich, für mich persönlich hat es recht einfach gegangen. Was es halt immer noch gibt, ist halt, dass man irgendjemanden kennenlernt, der schon auflegen kann und die Person zeigt so das Mentoren-Ding, ist auch noch recht rum, so in unserer Szene. Genau. Aber ich finde den Einstieg eigentlich recht niederschwellig. Das einzige Ding ist halt, dass all die, die ganze Technik ist halt extrem teuer und das ist halt so ein Hemmschwelle. Ich sage jetzt dumm gesagt, also ja, logisch gibt es auch günstige Varianten, aber die sind halt frustrierend. Das wäre wahrscheinlich, wenn du auf irgendeiner billigen Flöte würdest probieren, irgendetwas Cooles zu spielen, dann kommst du auch irgendwann mal ans Ende. Und wenn halt irgendwie wirklich etwas machen musst, musst du halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen.
Ich finde es spannend, es sind wirklich zwei riesige Welten, in denen ihr euch beide befindet, mit viel Begriff, mit viel Regeln, auch wie man sich vielleicht manchmal zu verhalten hat, wie man sich nicht zu verhalten hat. Wenn ihr jetzt nach dem 25-minütigen Gespräch und dem Einblick in die andere Welt euch zum Schluss vielleicht ein paar Sachen rauspicken würde, wo ihr denken, ah, das finde ich jetzt noch schön, wenn das ein bisschen bei mir ein bisschen mehr vertreten wäre. Was würde ich jetzt da in den Sinn kommen?
Willst du zuerst?
Ja, ich glaube, was ich sicher würde mitnehmen, wäre so halt der Gedanken von Gemeinschaft oder dass man etwas zusammen macht. Ich glaube, als DJ sieht man sich oft so ein bisschen allein. Oder ich mich zumindest. Nicht, dass man sich einsam fühlt. Man ist ja logischerweise ständig unter Leuten, aber man ist dann halt schlussendlich schon so ein bisschen, wenn man auf der Bühne ist, ist man halt allein. Aber dass man vielleicht auch abseits von der Bühne als DJ kann irgendwie mit Gemeinschaft arbeiten und dass man zusammen irgendetwas erreicht, wäre etwas, was ich sicher würde mitnehmen aus dem Gespräch.
Ja, das stelle ich mir noch. Eben, das stelle ich mir natürlich noch schwierig vor, dass man dann eigentlich sein Konzert vorbei hat, aber dann trotzdem allein ist oder man muss erst Freundschaften knüpfen.
Genau.
Genau, ja. Und ich würde halt mitnehmen, dass es einfach, ja, dass uns manchmal so die Diversität fast vom Publikum fehlt, ja. Dass es einfach für alle zugänglich ist. Es ist ja zugänglich, nur Die Frage ist, ob man das weiß als Publikum, ja, oder als junger Mensch, als Jugendlicher, als Student.
Dass man keinen Anzug muss anlegen, um genau. Sinfonierreste gut zu lassen.
Ja, also ich finde es immer wieder spannend, weil ich habe das oft gemacht, also in irgendwelchen Gruppen oder neu in Luzern auf Facebook oder irgendwie Schwangerschaftsgruppen oder irgendwas, Leuten, weil wir immer Tickets umsonst kriegen, ja, habe ich immer irgendwie die Tickets auch jetzt wieder an Nachbarn, wo ich genau weiß, die waren noch nie in einem Konzert. Und dann bin ich immer total gespannt, wie die das finden. Und ich denke dann oft, oh, die werden das furchtbar finden oder denen wird es so langweilig sein. Auch ganz oft, wenn ich sogar das Programm jetzt nicht so spannend finde. Und ich finde es immer wieder total verrückt, dass die dann meistens wirklich total begeistert sind und sagen irgendwie, oh, und das war so besonders und so ein Erlebnis und so und wie das dann immer die Klänge rauf und runter, also die nehmen das ja ganz anders wahr als man selber, der halt so in dieser Musik da drin ist. Und dann finde ich es immer wieder spannend, ja. Und andersrum ist es ja genauso. Ich finde es auch immer dann, wenn ich mal wieder in den Club komme, total spannend.
Ja, in dem Fall, merci, habt ihr euch die Zeit genommen. Das war mega interessant.
Danke für die Einladung.
Danke, merci.
Hallo Moris.
Wo sitzen wir?
Im Café Kinz. Wieder in der Kälte, weil es voll ist.
Genau, und jetzt hört man nicht mehr den schönen Wagenbachbrunnen, sondern
die Baselstrasse im Hintergrund. Man hat hier gerade wirklich, das ist der Garten. Darf man dem Garten sagen?
Normal. Es hat Pflanzen. Solange es Pflanzen hat, ist ein Garten.
Voll.
Und in der Zwischenzeit zwischen diesen zwei Kälte-Episoden, die wir gerade erleben,
haben wir ein bisschen die Wärme können. Ein bisschen.
Ja, wie hast du das Gespräch gefunden?
Es war mega interessant. Und vor allem auch, es hat sich irgendwie gezeigt, okay, es ist mega unterschiedlich, was sie erleben. Aber irgendwo durch hat es gleich so Parallelen.
Ja.
Gleich so Sachen, die ähnlich sind oder sie wie so ein bisschen kennen.
Ui, jetzt ist gerade der Zug am durchfahren.
Der Zürichzug.
Ja, das Gespräch. Also ich habe es wirklich auch spannend gefunden. Ich bin Die Leida habe ich ja schon ein bisschen im Vorhinein gekannt. Therese habe ich neu kennengelernt. Muss man sagen, ich bin richtig Fan von ihr. Als sie sich auf das eingeladen hat, in die Kegelbahn runterzukommen und das Gespräch zu machen. Und sie hat mega viele spannende Sachen gesagt und auch für mich eine neue Welt eröffnet. Mhm. Weil ich persönlich bin sicher mehr in der Kegelbahn anzutreffen als im Sinfonieorchester. Aber am Schluss habe ich jetzt wirklich mal Lust, das auch zu erfahren. Und das hat sie wirklich so ein bisschen in mir erweckt. Was hat das Gespräch in dir erweckt, Desi?
Ich habe auch glaube, so ein bisschen die ganze KKL-Ding. Ich bin ja dort innen so ein bisschen, wenn ich so aus dem Punk raus. Und das ist eigentlich, glaube ich, purer Kontrast. Das hat es mir wie so ein bisschen, nicht eröffnet, aber so ein bisschen einen Einblick gegeben. Und es ist, glaube ich, schon noch interessant. Also ich habe wie so ein bisschen Lust bekommen, anders als Orchester zu schauen. Und vor allem, ich habe es auch mega interessant gefunden, als wir über Drogen haben angefangen zu sprechen, dass es wirklich eigentlich, mich erstaunt es nicht, dass es gemacht wird, aber es war so ein bisschen so, fuck, es ist eigentlich schon so ein Doping. Was eigentlich mega krass ist, weil du merkst halt einfach, es ist ein hoher Leistungsdruck gekommen.
Ja. Also der Druck ist anders so in beiden mhm. Situationen.
Voll.
Im Techno, also an beiden Orten wartet niemand auf dich, an beiden Orten musst du dich durchsetzen. Mhm. Im Sinfonieorchester bist du mehr in einem Kollektiv. Im Techno bist du mehr auf dich alleine gestellt, musst du alleine auf dich aufmerksam machen. Ja. Was ist dein Fazit?
Mein Fazit ist, es war ein mega interessantes Gespräch. Und ich muss mal wieder mega raven. Und auch mal wieder ein Sinfonieorchester hören und nicht nur mit der Schule gehen. Und bei dir?
Hey, im Fall das Gleiche. Rock'n'Roll mehr wieder rausgehen, mehr sich auf die Musik einlassen. Ich habe das Gefühl, manchmal geht man auch in Clubs und erlebt es gar nicht wirklich, wenn man irgendwie mit Friends am Reden ist und sich gar nicht auf das einlädt und sich gar nicht bewusst ist, wie viel Arbeit auch dahinter steckt. Und das ist mir jetzt einiges mehr bewusst geworden in der klassischen Musik, aber auch in der technischen Musik.
Ein guter Outtake kann ich noch. Nicht mehr besoffen mit dem Bier vor das DJ-Pult stehen.
Ja. Ja. Und nicht. Das ist nicht so, ist vielleicht ein offensichtlicher, aber nicht einschlafen während dem Klassikkonzert.
Jawohl.
Nicht merken.
Der 041 Podcast.
Der Podcast vom 041 Kulturmagazin.
Der 041 Podcast wird unterstützt von der Albert Köchlin Stiftung, der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz und dem Fugenfonds.
Und die Musik, die kommt von Elisha Heller.